Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Gerade wenn sich das Filmjahr dem Ende entgegenneigt, kann man sich vor den Filmlisten gar nicht retten. Die besten Filme des Jahres, die schlechtesten Filme des Jahres und wer hat eigentlich mehr gesehen als der andere? Darum geht es in dieser Episode. Markus und ich vergleichen unsere Listen und sprechen darüber, ob Filmlisten überhaupt ein legitimes Mittel der Filmkritik sind und was unsere Kriterien sind, eigene Listen anzulegen. Neues Jahr, frohes Jahr 2022. Wir starten ein bisschen verspätet mit einem Thema, das man auch gut und gerne schon Ende Dezember hätte platzieren können. Wir werden heute über Listen sprechen. Einerseits über unsere besten Listen des Jahres, die Top 5, aber wir wollen auch mal darüber sprechen, was es eigentlich mit diesem Fetisch der Listen, der gefühlt Überhand nimmt, auf sich hat. Was ist das eigentlich für eine Annäherung an den Film? Erstmal aber noch, hallo Markus, frohes neues Jahr.
Hallo Sebastian und dasselbe an dich zurück und ich hoffe auf eine fruchtbare Podcast-Season dieses Jahr 2022 und ich freue mich auch sehr, dass unsere Abonnentenzahlen steigen und dass wir wunderbare Rückmeldungen und interessante Rückmeldungen in jedem Fall weiterhin bekommen und deswegen auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank an die Treue unserer Abonnentinnen und Abonnenten in den letzten 2 Jahren, die das ja jetzt schon geht und hoffentlich auch in Zukunft.
Das hast du schön gesagt, mir gefällt der Begriff der Podcast-Season. Das ist wir arbeiten an einer schönen Season. Es ist die dritte. Ja, die Top 5. Wollen wir damit beginnen, erstmal unsere Top 5 vorzustellen, jeweils jeder abwechselnd von 5. Platz zum 1.
Ja, ich denke, abwechselnd ist vielleicht schwierig. Wir machen das nacheinander.
Gut, dann willst du mal loslegen, Markus?
Ja, soll ich einfach die Titel nennen oder mit kurzer Erläuterung? Nee, einfach mal die Titel.
Genau, wähl die Titel und dann fangen wir an, mal darüber zu sprechen, wie diese Liste denn dann so zustande gekommen ist und warum welche Filme auf welcher Platzierung denn eigentlich stehen.
Gut. Also auf Platz 5 ist bei mir der Film The Green Knight von David Lowery. Das ist der mythische Film über die, oder mythendekonstruierende Film, um genau zu sein, über die Artus-Legende. Dann auf Platz 4 ist bei mir Paul Schraders Film The Card Counter, der allerdings von mir in einem Festival-Screener gesehen wurde, nicht im Kino und entsprechend erst ins Kino kommt. Dann ist auf Platz 3 bei mir der Film Pleasure. der jetzt im Kino zu sehen ist in der Tat in Deutschland. Dann ein weiterer Film, der jetzt ins Kino kommt, ist auf Platz 2, nämlich Lamp mit Noomi Rapace. Und auf Platz 1 ist der von uns bereits diskutierte Film Titan von Julia Ducournau.
Ja, da hättest du auch eine Liste für 2022 machen können. Drei Filme von dir starten erst dieses Jahr.
Ja.
Aber so ist das. Man sieht die Filme eben nicht immer dann, wenn sie auch ins Kino kommen. Mhm. Was mitunter dann nämlich Bestenlisten manchmal ziemlich kompliziert werden lässt. Mhm. Wenn ich die Liste jetzt mal so sehe, ich wusste ja bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht, welche Filme vorkommen. Ich hatte natürlich eine Ahnung, dafür kennen wir uns schon zu lange. Dass The Green Knight drin vorkommen wird, war mir relativ klar. Den hätte ich aber ehrlich gesagt weiter oben erwartet. Mhm. Dass Titan auftauchen wird, war mir auch klar. Überrascht bin ich vielleicht am meisten von Lamp und Pleasure habe ich auch gesehen und ich finde den ziemlich stark. Da werden wir dann nochmal drüber sprechen, warum der bei mir nicht auftaucht. Mhm. Aber warum The Green Knight auf Platz 5? Was ist die Logik deiner Einordnung?
Also, mein Selbstverständnis, und das wurde ja schon öfter mal auch thematisiert, ist ja nicht das eines Filmkritikers, der eine Bestenliste erstellt, sondern der Titel der Liste, die ich auf Letterboxd zusammengestellt habe, ist A Subjective List of New Films I Enjoyed in 2021. Das erklärt das subjektive Filmerleben, das dem zugrunde liegt. Und das erklärt, warum zum Beispiel Filme vorkommen, die ich in dem Jahr gesehen habe, die aber noch nicht im Kino laufen. Das erklärt, warum bestimmte Filme, die ich in nächster Zeit hoffentlich sehen werde, die aber noch nicht hier auftauchen, weil ich sie noch nicht sehen konnte. Das ist einfach ein Problem, ja, das aus dem subjektiven Filmerleben kommt. Und dann signalisiert für mich das Wort der subjektiven Liste auch, dass persönliche Interessen und persönliche Befindlichkeiten dafür elementar sind. Ich würde diese Liste niemals als eine Jahresbestenliste veröffentlichen wollen in einer größeren Zeitschrift. Ich meine, ich schreibe ja auch gelegentlich für EPD Film und habe auch für Filmdienst und so weiter immer wieder was gemacht. Da würde ich so eine Liste in der Form anders angehen und anders überlegen.
Warum?
Weil ich dann die Verantwortung sehen würde, eine Verallgemeinerbarkeit argumentieren zu können. Und diese subjektive Liste hat sehr viel auch mit den Situationen zu tun, in denen ich natürlich diese Filme dann gesehen und erlebt habe. Und The Green Knight zum Beispiel ist jetzt auf Platz 5, ich würde mir immer vorbehalten, die Reihenfolge zu ändern. Das ist in keiner Weise festgelegt. Ich könnte über jeden der Filme länger jetzt sprechen, warum die überhaupt in der Liste sind. Und die Platzierung erscheint mir relativ tagesabhängig. Also das muss ich ganz klar sagen. Also ich gebe dir recht. Es könnte auch heißen Titan, The Green Knight und Lamp oder sowas. Ja, also wäre für mich problemlos argumentierbar.
Aber wenn wir da noch ein bisschen dranbleiben, weil ich finde das durchaus spannend. Das ist ja ein großes, großes Thema auch in der Filmkritik. Eben ist das nur ein subjektives Gewerk. Also ja. Sitze ich da als Filmkritiker, ich schreibe Filmkritiken, sitze ich da und versuche einfach nur das niederzuschreiben, was gerade so in mir vorgeht und sage, ja, der Film hat mir jetzt gefallen, oder ist da durchaus auch ein objektiver Ansatz dabei? Mhm. Was ist, wenn man jetzt mal beim Subjektiven bleibt, auch da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Was ist das, was du sagen würdest, ganz subjektiv, abgesehen von den wissenschaftlichen Interessen, also von einem normativen Ansatz, dass du in der Wissenschaft bestimmte Dinge leisten musst. Das ist ja jetzt keine Liste, die du deinen Studierenden geben würdest, um zu sagen, das sind Beispiele für eine bestimmte Epoche oder für eine bestimmte Art des Filmemachens.
Ja.
Was ist das Subjektive in dem Fall bei dieser Liste?
Das Subjektive ist, das sind Filme, die mich auf eine persönliche Weise affiziert haben, emotional affiziert haben und gleichzeitig inspiriert haben. Und diese Inspiration reicht bei den genannten Titeln weiter als bei einigen anderen, weil ich hätte natürlich auch Filme, über die wir schon diskutiert haben, Promising Young Woman zum Beispiel, hätte man genauso da aufnehmen können, aber da würde ich schon nochmal einen Unterschied sehen, denn ich kann das ganz kurz sagen. The Green Knight ist ein Film, der mich in meiner Beschäftigung mit Mythologie und Medialität und Dekonstruktion extrem inspiriert hat, weil es ein Film ist, der als Literaturadaption gegen den Strich umgesetzt wurde, also der die Vorlage zum Teil einfach komplett neu definiert und damit eine Umkehrung zum Teil sogar schafft und Dinge auf eine Weise in Frage stellt, die ich sehr, sehr inspirierend finde und auch sehr herausfordernd und dabei eine ästhetische Form findet, die mich total überzeugt. The Card Counter von Paul Schrader ist ein Film, der meine Beschäftigung mit Paul Schrader neu belebt hat, denn das ist einer der Autoren und Regisseure, die mich ja seit den frühen 80er Jahren beschäftigen, seit ich überhaupt mit Filmen befasse. Und da sehe ich im Grunde Konzepte, Männlichkeitsbilder zum Beispiel, die sich durch das Werk von Paul Schrader ziehen, die ich unheimlich inspirierend finde. Ja. Und der Film hat auch so eine apokalyptische Finsternis, die Welt, also die gegenwärtige Welt, auf eine eigenartig treffende Weise reflektiert. Also das wäre da der Grund. Pleasure hat meinen Blick auf das Geschäft der professionellen Pornografie in den USA nochmal leicht bereichert und vielleicht sogar leicht verändert, kritischer gemacht, durchaus nochmal, obwohl ich da relativ gut informiert bin. Aber es ist ein Film, der das emotional und affektiv sehr nah bringt. Und das finde ich sehr wichtig und wertvoll an dem Film. Lamp ist ein Film, der meine Beschäftigung, die lange überfällig war, mit Island und der Mythologie auf Island und den eben Märchen, Legenden und Mythen auf Island beflügelt hat. Und weil ich auch professionell mit dem Film jetzt betraut war, Einführungen dazu gemacht habe und so weiter. Das sind alles Aspekte, die mich sehr viel weitergebracht haben, die mir auch sehr viel Freude bereitet haben und auch für zukünftige Projekte da sicher etwas bewirken. Und über Titan haben wir ja bereits ausführlich gesprochen. Das ist natürlich ein Film, der mein Interesse an Film- und Körpertheorie, Gendertheorie, Fluiditäten, Gewaltdarstellung, Umgang mit Genres, also Transformationen von Genres und so weiter, alles bedient. Das sind also alles Filme, wo ich, wie es eben mir geschehen ist, relativ genau sagen kann, was diese Filme subjektiv für mich an Mehrwert produziert haben.
Was du bei Lamp angeführt hast, nämlich, dass du einen Vortrag gehalten hast und man das natürlich mit einrechnen muss. Wann habe ich einen Film auf welche Art und Weise gesehen? War das ein schöner Kinobesuch? Verbinde ich etwas damit? Das kommt ja auch mit rein, wenn es nach subjektiven Kriterien geht. Also das Erleben eines Filmes, wie sehr bleibt er im Gedächtnis? Das führt ja dann mitunter auch, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ja auch manchmal zu den sogenannten Guilty Pleasures, dass die Erinnerung an die Zeit, in der man bestimmte Filme gesehen hat, entdeckt hat, manchmal wichtiger wird, als dass der Film das auslöst, so ein Reenactment dieser Situation herbeiführt, ist wichtiger als der Film selber manchmal. Mhm. Das will ich jetzt hier nicht unterstellen, bei Lamp überhaupt nicht. Ich wollte nur auf den Aspekt hinaus, dass man eine vorsichtige Distanzierung von so Listen, die immer als ein absolutes zu lesen, sondern was eigentlich alles im Kino mitreflektiert werden kann, wenn man solche Listen liest von Leuten auf Facebook, auf Letterboxd, wie auch immer. Mhm. Ich würde mal meine Liste vorstellen.
Wir warten.
Und dann, weiß ich jetzt nicht so spektakulär, also es gibt aber interessante Auslassungen und Überschneidungen. Die größte Überschneidung ist relativ unspektakulär und wird eigentlich nicht wirklich viele überraschen. Auf Platz 5 habe ich Promising Young Woman, diese Umkehrung eines Rape-and-Revenge-Films. Auf Platz 4 ist ein Film, der hier in Deutschland hauptsächlich auf Netflix erschienen ist. Er hatte eine ganz kleine Kinoauswertung. Das ist Paolo Sorrentinos The Hand of God, die Hand Gottes. Das ist, um es nur ganz kurz anzureißen für diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, ein autobiografischer Film von Sorrentino, was bei Sorrentino aber immer so viel bedeutet wie auch ein Film über Erinnerung und die Kraft der ästhetischen Überformung. Also es ist ein Film, der selbst eine Art Mythologisierung der eigenen Person vornimmt und dabei sehr, sehr italienisch ist. Mhm. Wie Frauenfiguren gezeichnet werden, wie die Mama gezeichnet wird, und da kommen schon ganz viele solche Aspekte mit rein. Platz 3 ist Dominik Grafs Fabian, eben die Verfilmung von Erich Kästners Roman. Eine, für mich eine der besten Literaturverfilmungen, also gehört auf jeden Fall dazu, weil hier eine Freiheit genommen wird, einen Flaneur durch Berlin zu folgen, einen Lebenskünstler zu folgen, in der Weimarer Zeit, wo sich die Drohkulisse der Nazi-Diktatur, des Nationalsozialismus eben schon anbahnt. Platz 2 ist ein Film, den wird so gut wie niemand gesehen haben. Der Film ist leider untergegangen. Ich hatte das große Glück, über ihn schreiben zu können. Es ist Kabul Kinderheim, ein afghanischer Film von einer Regisseurin, auch dort, teilweise dort noch gedreht. Die Regisseurin heißt Shabanu Sadat. Und das Interessante ist, dass in diesem Film, obwohl nicht auf die aktuelle Geschichte sich bezogen wird, wird trotzdem dieses komplizierte Land thematisiert und wie in einem Vorgriff auch die Herrschaft der Taliban aufgegriffen. Und die Regisseurin konnte mit einem der letzten Flieger das Land noch verlassen. Sie ist also gerade noch rausgekommen.
Das ist aber ein Dokumentarfilm.
Das ist kein Dokumentarfilm, es ist ein Spielfilm.
Ich habe ihn nicht gesehen, leider.
Kabul Kinderheim ist ein Spielfilm, können wir dann auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, auch in der Begründung, was daran so toll ist und warum ich den ausgerechnet auf Platz 2 packe. Es ist ein bisschen in der Tradition von Truffauts Sie küssten und sie schlugen ihn.
Ah, ja.
Es geht um einen Jugendlichen, der sich immer der das Kino liebt, aber natürlich dieses Bollywood-Kino. Mhm. Und sich da hineinträumt, der dann festgenommen wird. Das ist noch die Zeit der sowjetnahen Regierung, Ende der 80er. Und da bahnt sich dann eben der erste radikal-islamistische Umsturz an. Und er muss eben, weil er illegal auf der Straße wohnt und dort überteuerte Kinotickets verkauft, in ein Jugendheim, in ein Kinderheim. Und er lebt dort erstmal die ganz normalen pubertären Wirren, aber von außen dringen die Veränderungen ein. Und das ist hat so eine Unmittelbarkeit wie bei Truffaut.
Interessant, ja.
Film, sie war auch lange in Frankreich und hat dort eben das Kino auch erst entdeckt. Also die Regisseurin ist sehr, sehr spannend, auch der Weg zum Kino. Und es gibt nicht so viele Filme aus Afghanistan. Mhm. Und um es jetzt abzuschließen, Platz 1, Titan, haben wir beide auf Platz 1 gesetzt. Mhm. Ich glaube, das ist wenig überraschend nach unserer Diskussion zu diesem Film. Ein Film, der für mich wirklich wie ein Brandsatz ist. Wütend, zärtlich, verwirrend, hoffnungsvoll, wunderschön, grausam, brutal. Da werden alle Dinge so ineinander gemengt. Und dass ich auch hoffe, dass das ein Aufbruch ist für das Kino, für diese Art von Kino, für mutiges Kino. Und für ein Kino, das auch nicht mehr als weiblich oder männlich gelesen werden muss. Also ich bin da sehr skeptisch geworden nach dem Film, zu sagen, so, das ist irgendwie ein weiblicher Blick oder ein männlicher Blick, sondern es ist eine Erzählung, die von Verschiedenheiten erzählt und einfach sich die Freiheit herausnimmt, das auch zu tun. Das ist meine Liste.
Was ich sofort, ich hatte ja nachgefragt, ob der das zweite Beispiel oder der zweite Platz ein Dokumentarfilm ist, was es ja hätte sein können. Das war ja nicht aus der Luft gegriffen.
Ja. Ja.
Ist sehr auffällig. Also wir haben Listen, die auf Spielfilme fokussiert sind. Man findet relativ häufig in Auflistungen von Leuten, die professionell mit Film arbeiten, also FilmkritikerInnen, FilmwissenschaftlerInnen und so weiter, auch diesen Versuch, die Bedeutung und Kinotauglichkeit von Dokumentarfilmen zu würdigen, indem solche Filme dann auch in die Listen aufgenommen werden. Warum ist das bei uns eigentlich nicht so?
Ich hatte, wenn ich jetzt die 10 Filme vorgelesen hätte, weil ich eben für den Filmdienst 10 Filme angeben musste, dann wäre ein Dokumentarfilm mit dabei, mhm. Taming the Garden. Aber in der Tat habe ich dieses Jahr relativ wenige Dokumentarfilme gesehen. Das ist bei mir, glaube ich, die Erklärung. Mhm. Es wäre... Ja, nein, das ist es. Also und die ich gesehen habe, erscheinen erst. Und weil meine Liste, das muss man jetzt dazu sagen, dezidiert natürlich aus der Perspektive der Filmkritik heraus geschrieben ist und ich mir da sehr lange Gedanken dazu gemacht habe, tauchen diese Filme, die noch erscheinen werden, nicht auf. Hätte ich die Filme, die noch erscheinen werden, die ich auf Festivals gesehen habe, hätte ich die mit reingenommen, dann würde die Liste auch nochmal ganz anders aussehen, mhm. weil da wären beispielsweise eben Vortex noch mit drin oder France von Bruno Dumont. Dasselbe trifft aber dann zum Beispiel nicht auf Pleasure zu. Pleasure habe ich ja gesehen und hätte die Liste, ich habe den jetzt erst vor kurzem gesehen, ich hätte die Liste noch verändern können. Ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass es von Platz 1 bis 5 relativ Sinn macht für mich, mhm. das so anzulegen. Und das ist dezidiert nicht so, dass es auch die Filme sind, wo ich jetzt persönlich total viel Spaß hatte. Da ist zum Beispiel ein Film wie Last Night in Soho. Mhm. Er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Mhm.
Wenn ich nach dem gehen würde, nach dem subjektiven Eindruck wäre der wesentlich weiter mit vorne, weil ich so viel Spaß und Unterhaltung schon lange nicht mehr in so einem Mainstream-Film hatte wie bei dem. Der ist hervorragend gemacht. Aber es waren schon die Versuche, so Besonderheiten aufzugreifen und auch zu bestimmte Filme mit reinzunehmen, wie Kabul Kinderheim, die untergehen und die so klein sind, aber in dem Kleinen wahnsinnig tolle Ideen haben. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass da die Kriterien natürlich total unterschiedlich sein können.
Ja, die Frage ist nämlich, als du das vorhin sagtest, so eine Liste aufstellen, was sind denn jetzt nun die wichtigen, einflussreichen Filme? Erstmal, ich würde mir gar nicht zutrauen, aus so kurzer zeitlicher Distanz diesen Einfluss von Filmen überhaupt vorherzusagen. Manchmal hat man das Gefühl, Titan ist ein Film, der auch in 5 oder 10 Jahren noch auf jeden Fall diskutierbar ist. Ja? Genauso wie ein Film wie Irreversibel heute noch diskutierbar ist unter seinen formalästhetischen und anderen Aspekten. Es kann bestimmte Begründungen geben, dass man zum Beispiel sagen würde, Dune als Film, der auch in meiner Top 10 wäre, ist ein Film, der das Blockbuster-Kino auf einem Level perfektioniert, der durchaus wichtig bleiben kann. Also der für, sagen wir mal, das Konzept des Blockbuster-Kinos durchaus eine Wichtigkeit hat. Das wäre begründbar natürlich. Und da wäre sogar begründbar, dass dieser Film eine größere Bedeutung haben wird als ein dekonstruierender Film wie The Green Knight. Aber das wäre dann wiederum keine Begründung der künstlerischen Bedeutsamkeit. Bei Dune sehe ich eine hohe Qualität, was das formal-ästhetische betrifft, aber keine so weitgehende künstlerische Radikalität und Freiheit, wie sie Filme wie Titan, Lamp oder The Green Knight sich nehmen. Ja? Also da sehe ich auf jeden Fall dann wieder Unterschiede, wenn man das so beurteilen wollte. Aber das ist ja auch genau das, was ich vermeide. Also ich möchte eben nicht den Eindruck erwecken, eine Liste zu erstellen, die quasi die Hybris verfolgt oder von der Hybris getrieben ist, diese Bedeutung vorherzusagen. Ja, also das werde ich beobachten mit Sicherheit und werde daraus auch meine Schlüsse ziehen in Zukunft. Aber man hat damit ja auch schon falsch gelegen, ja, mit solchen Vorhersagen, was wichtig wird und was, ich meine, Gleichzeitig gibt es natürlich auch Dinge, die man gerne sehen möchte in ihrer Wichtigkeit und die sich dann nicht einlösen. Also ich will gar nicht zum Beispiel bestreiten, dass die Filme von Nicolas Winding Refn, die ich ja sehr, sehr schätze, bis heute, nicht diese Bedeutung erlangt haben, die man gehofft hat, dass sie bekommen würden. Also ein Film wie The Neon Demon oder Valhalla Rising, das sind Fußnoten geblieben. Und was ich sehr schade finde, weil sie auf ihre Weise ja so radikal und einzigartig sind, dass man damals einfach gehofft hat, dass sie sich auf die Weise platzieren mögen. Und das sind aber Dinge, da sehe ich nicht mal, dass das Fehlbarkeiten von solchen Listen sind, sondern das ist erwartbar. Das ist völlig klar. Und es kann auch sein, dass ein Film wie Pleasure in 5 Jahren für niemanden mehr erinnerbar ist, ja, weil der einfach nicht die Verbreitung mehr hat und dadurch vergessen wird und auch nicht über die Personen dann noch erinnert wird, wie Paul Schraders Filme werden immer als der Autor von Taxi Driver hat mal wieder was gedreht. Ja. Wenn ich dann aber mir Light Sleeper angucke, seinen Film der 70er Jahre, frühen 90er Jahre, um genau zu sein, jetzt wird es richtig peinlich. Light Sleeper habe ich kürzlich nochmal gesehen, der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und er hat natürlich ähnliche Eigenschaften wie The Card Counter. Nur möchte ich gar nicht ausschließen, dass das, was in seiner Zeit bei The Light Sleeper irgendwie funktioniert hat noch, aber heute nicht mehr funktioniert für mich, dass das bei Card Counter genauso veraltet. Denn die Filme von Paul Schrader sind selten der zeitbeständig gewesen. Also ein Film wie American Gigolo zum Beispiel sagt sehr viel über die frühen 80er aus, aber er hat sich natürlich nicht zeitlos gehalten. Ja.
Was ja aber auch als Stärke gelesen werden kann. Also Filme, die so einen Zeitindex enthalten.
Ja.
Das geschieht ja interessanterweise auch bei Blockbustern ganz häufig, bei Filmen, die eine bestimmte Technik verwenden, also Actionfilme. Wenn plötzlich die Effekte veraltet wirken, dann trägt das natürlich ganz massiv zu einer ganz bestimmten Textur bei, die zeitlich historisch ist. Der Horrorfilm der 80er zum Beispiel, viele der Dinge würden heute so nicht mehr gemacht werden und funktionieren auch nur, wenn man sie durch diese Brille schaut.
Aber Paul Schrader hat das ja geschafft mit Mishima, Alive in 4 Chapters. Das ist ein Film, der absolut zeitlos ist heute. Ne? Also den man heute noch sehen kann, der sogar nicht mal wirklich lokalisierbar ist in den Mitte-80er Jahren, als er entstanden ist. Von daher ist, glaube ich, das eine Frage des Sujets und auch dieser spezifischen, des Willens, die Popkultur zu reflektieren. American Gigolo ist ganz klar Popkultur 1980. Ne? Und das ist natürlich, ist bei Cat People auch in gewisser Weise so durch Giorgio Moroder, David Bowie und so weiter. Also diese, die dem Film dieses Zeitkolorit natürlich auch verleihen. Und das funktioniert aber tatsächlich dann nicht mehr in jedem Moment. Und wenn Filme sich davon etwas fernhalten, dann sind sie meistens, dann altern sie auf eine gewisse oder reifen auf eine gewisse Weise besser, als wenn sie zu stark ihrer Zeit verhaftet sind und sie gleichzeitig nicht erfolgreich dokumentieren können. Weil das, was du sagst, das würde ja voraussetzen, dass sie wirklich was über die Zeit aussagen möchten. Aber wenn sie die Zeit nur aufnehmen, indem sie deren Elemente quasi benutzen, dann ist das meistens zum Altern verurteilt.
Ich würde einmal gerne, nicht, dass das falsch erscheint, mein Ansatz ist nun nicht der, dass ich sage, das sind Filme, die über die Zeit hinweg Bestand haben werden. Das würde ich mir nicht anmaßen, sondern ich versuche, die Kriterien, die ich auch in der beim Schreiben von Filmkritiken habe und mir arbeite, nämlich dass es mir um Form geht, um das Zusammenspiel von Ideen und der Verwirklichung im Film in den Formen und das Zusammenspiel von Inhalt und Form. Da arbeite ich mich dran ab und das spiegelt, glaube ich, auch diese Liste wider, weil es sind 5 Filme, die eine sehr eigenwillige Form haben. Manchmal liegt es mehr auf der Hand, wie bei Titan oder Promising Young Woman, die auch dramaturgisch zerfallen und wieder neu ansetzen. Die Hand Gottes ebenso sehr elliptisch, sehr sprunghaft mit ein einem ständigen Hin und Her schwanken zwischen dem italienischen Realismus und einem fantastischen Realismus. Also dieses Einstreuen von Absurditäten, das für Sorrentinos Kino sehr wichtig ist, fand ich so faszinierend, dass jemand selber seine eigene Geschichte so erzählt. Und da natürlich auch bestimmte Sexismen mit einfließen, die in dieser Zeit in der italienischen Gesellschaft völlig normal und an der Tagesordnung waren, die umgedreht werden, die gebrochen werden. Mhm. Total spannend. Und bis hin zu Kabul, Kindheim und Fabian. Fabian hat eine sehr, sehr extravagante Form, indem er die Gegenwart einbrechen lässt in den Film. Und damit ist unsere Gegenwart die Zukunft des Filmes. Und was das mit dem Zeitkonzept und mit der Bezugnahme von uns auf diesen Film macht, das geht ja über das bloße Erzählen der Geschichte von Fabian, dieser Liebesgeschichte, hinaus. Mhm. Und das macht der Film aber eben auf so eine unaufdringliche Art und Weise, wesentlich unaufdringlicher als Titan. Titan ist Furor, Titan ist wild. Und der will auch, also Giulio Ciccone will, dass die Spielereien auch als Spielereien so wahrgenommen werden. Mhm. Da ist Dominik Graf ein bisschen dezenter, wenngleich natürlich der unterschiedliche Einsatz von Filmmaterial, jedes Filmmaterial hat auch einen zeitlichen Index, auch offensichtlich ist. Und das ist so mein wo habe ich das gesehen? Wo wurde an der Form gearbeitet und nicht nur eine Geschichte erzählt? Weil es gibt viele Filme, die schätze ich, weil sie mir eine tolle Geschichte erzählen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, weil ich das auch als elementares Motiv sehe, auch Argument für so eine Auswahl, dass Filme ihre eigene Form reflektieren und ihre eigenen Themen auf eine originell neue Weise reflektieren. Denn diese möglichst perfekte Erfüllung von Erwartungen ist im Grunde, ja, die kann befriedigend sein. Also gerade wenn man sich mit Genre-Kino beschäftigt, kann sowas sehr befriedigend sein. Aber es ist gerade nicht das, was einen weiterbringt, was einen inspiriert. Und was ich sagte, ist, ich habe ja Titel auch genannt, die mich auf eine Weise weitergebracht haben oder meinen Blick etwas erweitert haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben. Und das ist übrigens der Grund, warum Last Night in Soho jetzt nicht unter den fünf Beispielen ist, weil der Film großes Vergnügen bereitet, unheimlich originelle Ideen hat und aber die Summe dieser Ideen für mich nicht komplett aufgeht. Also das heißt, er ist nicht in der Lage, genau, ja, seine eigenen Mittel auf eine so endgültige Weise selbst zu reflektieren, dass sie entweder komplett zerfällt, was ich faszinierend fände, das muss ich sagen. Also das ist etwas, was ich durchaus akzeptiere bei Filmen. Oder dass es eben sich auf eine Weise rundet, die dann auf einem sehr herausfordernden Niveau bleibt. Und da ist er natürlich in dieser Geistergeschichte, die sich relativ deutlich aufklärt auch, ne? Also wo man sehr genau weiß, warum was dann letztendlich imaginiert werden soll und wird, das ist für mich dann ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber das heißt nicht, das ist ein schöner Film und der ist wichtig und mit Sicherheit einer der Lieblingsfilme für mich aus diesem Jahr. Aber ich würde ihn deswegen in der Liste nicht ganz so hoch bewerten. Das ist einfach genau aus diesem Grund, weil es ihm nicht gelingt, seine Form auf eine Weise zu reflektieren. Das sehe ich bei Lamp allerdings anders. Lamp wirkt wie ein sehr minimalistischer, sehr klein gehaltener Film vom Konzept her, der aber sehr verstört, indem er uns zurückwirft auf diese minimalistischen Motive, mit denen er arbeitet und uns damit zeitweise allein lässt. Und dann müssen wir damit etwas machen. Das finde ich.
Kannst du ganz kurz die Handlung von Lamp anreißen, damit die Zuhörerinnen?
Ja, Lamp beginnt mit rätselhaften Ereignissen, die dann dazu führen, dass ein Schaf auf einer abgelegenen isländischen Farm eines Ehepaares ein Mischwesen zur Welt bringt zwischen Lamm und Mensch. Also quasi ein Menschenkind mit einem mit dem einen Arm und einem und dem Kopf eines Lamms. Und auch als Mischwesen agiert. Also es gibt diese totale Uneindeutigkeit. Die Grenzen werden völlig fluide. Und die Mutter, Nomi Rapace, die Ziehmutter, nimmt dieses als ihr Kind auf, ne? Also weil da auch ein Kinderwunsch unerfüllt eine Rolle spielt. Und ihr Mann akzeptiert das und es gibt dann Irritationen, wenn eine dritte Person, nämlich der Bruder des Mannes, dazukommt, wo auch eine sexuelle Spannung besteht zu der Frau, der dann immer sagt, das ist doch ein Tier, ja, also es ist, und für den diese Fluidität einfach nicht existiert in der Form. Und der Film arbeitet dabei auf eine durchaus realistische Weise, völlig irritierend mit Märchen- und Sagenmotiven aus dem isländischen Kontext, wobei es keine explizite Sage gibt, auf die er sich bezieht, sondern eben überhaupt die Durchdringung der Welt durch, durch Geister, durch Traditionen und so weiter reflektiert und damit etwas sehr Isländisches auch hat als isländischer Film. Also es ist ein Film, der seine Kultur auf eine Weise reflektiert, wie man das gar nicht so häufig übrigens hat. Ne? Das liegt aber natürlich wiederum an Island und der Art und Weise, wie dort zum Beispiel Mythen immer noch präsent gehalten werden. Ne? Also wenn man dort reist, merkt man das ja mit diesen Häusern, in denen dann quasi die Bewohner der anderen Welt, ne, die kleinen Zwergenwesen und so weiter, da untergebracht werden können. Das sind alles Dinge, die, ja, die in diesem Film so mitschwingen, aber auf eine sehr subtile Weise. Und der Film ist selbst ein Hybrid. Der Film verwischt die Grenzen zwischen Genre-Kino und Autorenfilm, zwischen Horrorfilm, Fantasyfilm, Liebes-, also vielleicht Melodram, ja, Ehemelodram und so weiter. Und das finde ich halt spannend. Also wenn Filme auf diese Weise, auf der Basis von Genre-Mustern, ein ganz eigenes Weltbild, eine Vision du Monde evozieren. Und das tut er.
Ich finde, was jetzt schon angeklungen ist, dass du auch beginnst, deine subjektiven Eindrücke natürlich zu verbalisieren und deine Logik auch findest in der Anordnung der Filme. Also zumindest in der Beschreibung, wie du Lamp jetzt beschrieben hast, wird klar, dass das nicht einfach nur willkürlich ist, sondern dass, auch wenn es natürlich subjektiver ist als meine Liste, folgt das einer bestimmten, oder lassen sich deine Kriterien in Argumente umformulieren. Auf was will ich hinaus? Was mich bei den Listen oder bei diesem Hype um Listen sehr schnell stört, die stehen nämlich häufig unkommentiert da, monolithisch, und sind dann nämlich auch abhängig von demjenigen, der sie erstellt. Also von der Macht, von dem Einfluss, von der Wichtigkeit. Egal, wie man das beschreiben will. Dabei ist das Interessante doch eigentlich, darüber zu diskutieren, was für Kriterien jeweils am Werke sind, wenn jemand eine Liste schreibt. Die Listen selber finde ich oft gar nicht so spannend, weil ich sehe Filme, die ich ja sowieso immer irgendwo, Titel, die ich immer irgendwo gesehen habe. Mich interessiert dann immer sofort, was ist die Logik dahinter? Und ich finde, dass das ein Symptom ist, dieses Ausstellen von Listen. Du hast Letterboxd ja schon angesprochen. Ich benutze das auch. Ich benutze das als Sehtagebuch, um Filme parat zu halten oder um für mich irgendwie was festzuhalten. Es gibt aber ja die Funktion, die einige mehr, andere weniger benutzen, so Listen anzuordnen. Das habe ich mal begonnen. Also man ist ja nicht frei davon. Das ist, hat ja was sehr Verführerisches, solche Listen zu machen. Auch was Nerdiges. Also es macht ja irgendwie Spaß zu überlegen, so ist er besser als der und wie mache ich das? Aber es gibt auch die Funktion, dass am Ende des Jahres, wie bei Spotify, ausgelesen wird, wie viele Filme hast du, aus welchem Genre, wie viele Filme hast du an einem Tag, wie viele Filme hast du in einem Monat, ist ja auch eine Liste, eine bestimmte Liste, die ausgespuckt wird. Und mir scheint, dass diese Form von Bewertung, von Abhaken, von das habe ich geschafft, auch ein bisschen in diese Listen, in diese besten Listen mit einfließt. Was habe ich gesehen? Wie kann ich Leute damit irgendwie aufregen? Also beispielsweise habe ich mich über die 10 schlechtesten Filme von Wolfgang M. Schmidt sehr aufgeregt, wo ich das Gefühl hatte, dass er nicht wirklich argumentiert hat, warum er diese Liste so hat, sondern nur bestimmte Geschmacksvorlieben bei Titanen und bei West Side Story von Steven Spielberg angegeben hat. Ohne nochmal in die Reflexion zu gehen und so bestimmte Eindrücke nochmal zu hinterfragen, was für mich notwendigerweise als Kritiker dazugehört, dass in dem Moment, wo ich auf einen Film emotional reagiere, muss ich die Frage stellen, warum reagiere ich jetzt auf diesen Film so? Will der Film das? Will er das nicht? Hat das Gründe, warum das nicht so gut aussieht, wie ich es erwartet habe? Also all diese Dinge müssen mit einfließen. Lange Rede, kurzer Sinn. Reden wir zu viel dann darüber, über Geschmack, wenn wir solche Listen vergleichen, anstatt über die Kriterien, wenn wir die Listen nebeneinander legen? Also wird zu wenig diskutiert in der Filmkritik oder no, um es noch weiter auszudehnen, in der Rezeption von Film überhaupt?
Definitiv denke ich, wir reden darüber zu wenig, denn das wäre das Interessantere daran. Das Interessante ist an den Filmen, wie die ihre eigenen Mittel und ihre Themen reflektieren, meiner Meinung nach. Und interessant ist an der Art und Weise, wie beim Erstellen solcher Listen das Filmgeschehen, das Filmerleben, das eigene und so weiter und auch das subjektive Filmerleben mitreflektiert wird. Und von daher ist eine Liste ohne Erläuterung zunächst mal irgendeine Liste, völlig uninteressant zunächst mal. Für mich, ich gucke mir das auch mit einem geringen Interesse an, auch bei irgendwelchen Zeitschriften. Das kommt dann auch auf die Zeitschrift an, also bei EPD Film oder so widme ich dem größere Aufmerksamkeit, weil da einfach eine größere Professionalität der Kritikerinnen und Kritiker einfach festzustellen ist, in, auch in der Auswahl eine inspirierendere quasi Wahl von Titeln vorliegt, die manchmal auch mich dazu bringt, Filme zu gucken, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder übersehen habe.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil das gerade passt, ich rezipiere diese Listen dann, wenn ich A, die Kritikerinnen und Kritiker kenne und schon ein bisschen weiß, wie seine Kriterien funktionieren, oder ich die Person kenne. Ansonsten ist mir das wirklich immer so relativ egal.
Ja, weil man diese zusätzlichen Informationen, die nötig sind, um das zu reflektieren, bereits hat. Weil man in der Bekanntschaft, ne, mit Konzepten oder mit Personen das mitdenken kann. Und deswegen sind Listen, die aufgestellt werden, um zu provozieren, besonders uninteressant, ja, und besonders lächerlich unter Umständen, wenn Leute durch einfach nur um Distinktionen zu gewinnen, bestimmte Titel, wo sie wissen, die werden abgelehnt, besonders hoch ranken, ja, also quasi Matrix muss hier auf 1 sein, ist der beste Film dieses Jahr, also der radikalste Film und so weiter. Das ist so, ja, oh Gott, ich will das gar nicht ausschließen, dass das jemand auch noch begründen könnte, überzeugend, aber im Endeffekt ist das uninteressant, genauso wie ebenso in der Liste der schlechtesten Filme. Ich meine, was soll denn das? Hat jemand so viele Filme gesehen, dass man sagen kann, ich habe den Überblick, um dann, da geht es nur darum zu provozieren mit einer persönlichen Auswahl. Und es gibt natürlich immer Applaus von Leuten, die in der Identifikation mit diesen Figuren, die etwas zu repräsentieren scheinen, eine Form des Unterschieds zu repräsentieren scheinen, dann sich selbst auch noch schmücken wollen, ja, und dann damit sogar argumentieren, ja, dass bestimmte Personen dies und das ja auch ablehnen, obwohl es alle sonst toll finden, ja. Für mich ist es, für mich spielt das überhaupt keine Rolle, ob jemand Titan schön findet, ob das jemandem gefällt oder sonst irgendwas. Ich kann nur sagen, dieser Film hat bei mir sehr viel bewirkt und ich kann relativ ausführlich, und wir haben bereits relativ ausführlich über ihn diskutiert, und ich finde ihn immer noch inspirierend. Das reicht mir, ja. Und jemanden, der mir sagt, dass ihm der Film nicht gefallen hat, dann sage ich, ja gut, tut mir leid, dann lass es halt, ja. Also für mich ist das, die Liste an sich ist eigentlich uninteressant. Die Liste wird fast immer benutzt, um einen Spiegel der eigenen Persönlichkeit in die Öffentlichkeit zu bringen, in der Hoffnung, dass das in irgendeiner Weise wieder bei anderen Leuten etwas auslöst. Und das billigste Mittel ist eben, mit Provokationen zu arbeiten, mit besonders verfemten Titeln, die eigentlich relativ absurd sind, in dieser Wichtigkeit sie zu präsentieren, oder gleichzeitig mit abwertenden Listen. Also das ist eigentlich das, was ich beobachte, was aber auch am meisten Kommunikation dann generiert in sozialen Netzwerken. Ja.
Das Stichwort Identifikation, glaube ich, ist total wichtig. Es ist nämlich nicht nur die Identifikation mit dem jeweiligen Listenersteller oder der Listenerstellerin, dem Kritiker, der Kritikerin, sondern es ist auch eine Interpretation, gerade bei Negativlisten, mit bestimmten eigenen Vorlieben, was ja in der Zeit der Sequels eine ganz große Rolle spielt, dass sich Leute sehr, sehr mit bestimmten Welten identifizieren, also dem Kosmos von Marvel. Ich kann dem beispielsweise nicht viel abgewinnen, schreibe aber auch nicht darüber, weil mich diese Filme selber in meinem Schreiben nicht herausfordern, weil ich sehr idiosynkratisch darauf reagiere, sehr mit aus dem Bauch heraus. Ich habe da kein Werkzeug, dem irgendetwas abzutrotzen, weil es mir ja auch gar nicht so sehr darum geht, Filme zu bewerten, sondern Zugänge zu herauszufinden, wann Filme funktionieren und auf warum und auf welche Art und Weise sie funktionieren. Deswegen interessiert es, mich interessiert es schon, ob die Leute einen Film mögen oder nicht, aber ich störe mich nicht daran, wenn jemand sagt, Titan ist der furchtbarste Film des Jahres. Wenn es Gründe dafür gibt. Und dann interessieren mich aber die Gründe, weil ich ja dann auch was lerne, weil ich ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Mich interessieren solche Filme über Geschlecht, über Identität. Aber vielleicht habe ich auch Sachen übersehen. Das findet aber nicht wirklich statt. Jetzt ist das hier relativ offensichtlich, dass das nicht stattfindet. Und trotzdem werden diese Listen oder sprießen überall diese Listen aus dem Boden heraus. Ich arbeite ja auch in Redaktionen, habe für die Cinema gearbeitet, wo das auch sehr, sehr inflationär benutzt wird. Also jedes Magazin, das was auf sich hält, gibt dann auch irgendwie die 100 besten Filme aller Zeiten heraus. Das ist dann nicht nur die Cinema, das ist dann natürlich auch irgendwie das BFI oder so, das British Film Institute, die Kritiker zusammenrufen. Und dann stellt sich in der Tat nämlich die Frage, wenn man das sagt, die besten Filme aller Zeiten, dass kein Kritiker der Welt alle Filme gesehen haben kann. Und noch schlimmer dann eben, wenn man so eine Verrissliste macht. Ich finde das wirklich schwierig zu sagen, das ist der schlechteste Film, weil ich so viel nicht gesehen habe. Und da, finde ich, gehört eine gewisse Demut dazu. Warum aber funktionieren diese Listen oder werden die so benutzt, so inflationär benutzt? Ist das eine Schwundstufe des Diskurses, eine Schwundstufe der Filmkritik oder ist es symptomatisch für eine Kunstform, die immer schon als Unterhaltung oder zur Benutzbarkeit ein.
Wenn man es überhaupt wahrnimmt.
Wenn es überhaupt wahrgenommen werden
kann. Das liegt auch an dem Publikum, das Theater aktiv wahrnimmt, dass das schon diskursfreudiger ist. Zumindest, wenn es jetzt nicht komplett bildungsbürgerlich motiviert ist und das nur als Gesellschaftsevent betrachtet. Aber gut, da gibt es ja auch Überschneidungen zu Filmrezeptionen und da würden auch ganz andere Listen daraus entstehen, interessanterweise. Also, das sind ja jetzt verschiedene Aspekte. Diese Listen, also aller Zeiten ist sowieso schon mal eine hirnrissige Formulierung. Es gibt diese Tendenz, ich habe das zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ich eines der lächerlichsten Filmbücher der 80er Jahre in die Hand bekam, Kino, wie es keiner mag. Das ist eine Monographie von Rolf Giesen, in der er über Filme schreibt, wo man sagen kann, jo, gut, die sind vermutlich wirklich nicht progressiv oder sonst wie brauchbar gewesen. Aber es ist so, so willkürlich, so einfach, so das dünnste Brett an der dünnsten Stelle gebohrt. Und dann war noch auf dem Cover bei einer Auflage, es gab zwei Auflagen, glaube ich, war auf dem Cover dann auch Conan der Barbar zeitweise, wo man sich auch fragen kann, okay, ist das jetzt Kino, wie es keiner mag? Mhm. Ist das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten? Ne? Weil das jetzt der Autor so sieht, was qualifiziert den Autor eigentlich? Also klar, man muss dann viele Dinge in Erwägung ziehen, viele Dinge hinterfragen. Diese Bewertungen sind sehr persönlich in der Hinsicht, weil Leute damit etwas über sich aussagen wollen, mehr als über irgendwas anderes. Sie benutzen im Grunde die Bewertung von Filmen, um sich über diese zu erheben, um eine Autorität zu generieren. Ja? Und dieses Autoritäten generieren, das haben wir aber auf allen Ebenen. Das haben wir im professionellsten Bereich und das haben wir im amateurhaftesten Bereich. Und deswegen nähert es diese Listen auf so eine unangenehme Weise auch an. Du nanntest gerade das sehr ehrenvolle British Film Institute. Natürlich, ja. Die werden mit Sicherheit eine Auswahl von kompetenten Personen finden, die da ihr Votum abgeben. Aber genau das ist ja der springende Punkt. Wer kennt denn überhaupt, und hier kommen wir zu einer Sache, über die wir reden müssen, wer kennt denn überhaupt weltweit genug Filme, um überhaupt eine statistisch relevante Auswahl treffen zu können und dann auch eine Einschätzung treffen zu können, was davon wirklich wichtig ist. Letztendlich generieren die Listen sich immer gegenseitig. Also wir haben Leute, die abwarten, was sagen denn diese und jene Leute, sind dann die 10 dies und das Filme. Oder wir haben quasi diese ultimativen Listen, wo dann immer bestimmte Titel auftauchen, wie Kubricks Filme, wie also 2001 oder wie Vertigo von
Citizen
Hitchcock.
Kane.
Citizen Kane natürlich, wo man sagen kann, ja, sicher, das lässt sich argumentieren, dass das Filme sind, die auch berechtigt immer mal wieder auftauchen. Aber manchmal denke ich mir, okay, ich habe jetzt ein Buch über Kurosawa geschrieben. Da fallen mir doch einige Sachen ein. Rashomon zum Beispiel. Wo ist denn der jetzt? Ja? Und das ist das, wo ich hin wollte. Viele dieser Listen sind ja sehr stark abhängig vom kulturellen Kontext, in dem sie entstehen. Und es hat ja zum Beispiel Gründe, dass Fabian ein Film ist, der in fast keinem, also meines Wissens nach, in keinem anderen größeren publizierenden Land auf Listen erscheint, weil er dort einfach nicht bekannt ist, weil er dort nicht vorkommt, er findet nicht statt. Und dort tauchen ganz andere Filme auf. Ja. Warum sind denn in unseren Listen vor allem westlich orientierte Filme, eurozentrisch basierte Filme, wenn dann amerikanische Filme, also ich meine mit Green Knight zum Beispiel könnte man noch darüber debattieren, inwieweit das denn überhaupt ein amerikanischer Film noch ist. Aber das sind natürlich auch wichtige Fragen. Wie eingeschränkt ist die Wahrnehmung überhaupt? Und ich sehe in letzter Zeit, das ist an Hochschulen mittlerweile super verbreitet, das ist auch in, sagen wir mal, so Diskursfilmzeitschriften relativ beliebt, dass man bislang marginalisierte Filmwelten und Filmnationen plötzlich berücksichtigt und die enorm wichtig nimmt auch. Ja? Also dass plötzlich wirklich Listen auch wieder auftauchen von Leuten, die sich distinguieren, indem sie 3 afrikanische Filme dann in ihrer Liste führen. Ja? Und solche Dinge sind natürlich zu fragen. Warum tauchen die bei manchen auf, warum bei anderen nicht? Das hat auch Gründe. Und meine These ist ja, diese Listen werden vor allem erstellt, um etwas über sich selbst auszusagen, um sich selbst zu profilieren und zu platzieren in einer Professionalität, in einer Form von nerdigem Insiderwissen, ja, weil ich kenne hier diesen einen Film, der in Deutschland noch kaum verbreitet ist. Das war vielleicht am Anfang mal Filme von Brandon Cronenberg oder das war ein Film wie Sensor jetzt, der erst langsam hier bekannt wird und so weiter. Also das ist manchmal auch so ein Vorsprungswissen, das dabei exponiert wird.
Jetzt habe ich ja auch so einen Film drin mit Kabul Kinderheim, ein afghanischer Film. Afghanistan genau. Ist jetzt nicht bekannt als ein dezidiertes Filmland. Das liegt natürlich auch an den politischen Gegebenheiten dort. Dann ist es auch noch eine Frau, die diesen Film gedreht hat, was auch nicht selbstverständlich ist für Afghanistan. Und da ist natürlich auch die Argumentation zu sagen, das geht dann über das bloß Filmische hinaus. Das, was sie erzählt, mag eventuell in einem anderen Kontext relativ banal sein. Aber sie erzählt das natürlich aus einer afghanischen Perspektive. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, dass sich eine französische Erzählweise, also ganz viel von so einem europäischen Stil, dort wiederfindet und sich aber verbindet mit dieser Art Bollywood Ästhetik, die sie benutzt in dem Film, um die Träume, um auch das Begehren des Jungen zu verbildlichen. Und das wäre so meine Argumentation, die aber genau, die auch nichts anderes ist natürlich. Am Ende des Tages will ich damit natürlich auch sagen, es ist ein Film, der nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Das hat sicherlich auch strategische Gründe. Muss der auf Platz 2 stehen? bei mir hat der Eindruck hinterlassen, weil ich gemerkt habe beim Sehen, dass ich doch auf einigen Augen blind bin und bestimmte Länder filmisch, die tauchen auf meiner Filmlandkarte nicht auf. Und jedes Mal, und das versuche ich schon, jetzt nicht so zwanghaft, aber ich bin da schon sehr neugierig, weil die Erzählweisen so anders sind und das ganz, ganz spannende andere Arten gibt. Also das rumänische Kino ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber da hatten wir es ja, dass alle überrascht waren, was da plötzlich für eine Kraft aus diesem Land gekommen ist. Oder eben diese die griechischen Filme, die für eine Zeit lang für Furore gesorgt haben. Aber afrikanische Filme kommen so gut wie nicht vor. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man diskutieren muss. Und somit könnte man auch sagen, viele dieser Listen sind natürlich auch strategische Waffen oder strategische Werkzeuge, um bestimmte Dinge in den Diskurs hineinzubringen.
Ja, da möchte ich kurz einhaken. Ich habe auch das Gefühl, dass manche Zeitschriften und manche Listen dementsprechend auch sehr stark politisch motivierte Listen sind. Also die sowohl kulturpolitisch bestimmte Positionen stark machen wollen, obwohl es argumentierbar wäre, dass durchaus eine andere Gewichtung angemessen wäre, gelegentlich. Andererseits, dass sie damit auch eine ideologische Programmatik verfolgen. Ja, also bestimmte Dinge grundsätzlich nicht zur Geltung kommen zu lassen, weil sie ideologisch nicht erwünscht sind. Und dabei andere, zum Beispiel ästhetisch bei weitem nicht so selbstreflexive oder avancierte Formen zu favorisieren, weil sie aus politischen Kontexten kommen, wo eben Film noch eine existenzielle Bedeutung zu haben scheint, wo Film von Leuten gemacht wird, die ein armes Kino produzieren, die eben nicht Produktionsmittel zur Verfügung haben, wie Denis Villeneuve mit Dune. Und die dann aber auch kurz davor sind, schon wieder zu argumentieren, naja, Dune ist ja auch ein totalitärer Film, der in keiner Weise seine militärischen Machtsysteme reflektiert, wo zwar so eine Diversity vorzukommen scheint in der Besetzung, das aber in gar nicht reflektiert wird, dass dann eine weiße Messias-Figur etabliert wird. Also das wären so Argumentationen, die man von Leuten bekommt, die dann sagen würden, das ist eigentlich alles scheiße und wir gucken jetzt mal in marginalen oder marginalisierten Kontexten nach Filmen, die eigentlich politisch total avanciert sind, die vielleicht nicht so ansehbar im Sinne der Ästhetiken sind, aber die trotzdem quasi etwas verfolgen, was man eigentlich komplett unterstützen kann. Und da muss ich sagen, das kann man schon auch argumentieren. Das ist aber eine Position, die sich nicht verabsolutieren sollte.
Ja, aber es müsste
und
ja.
Ich habe manchmal das.
Es müsste ja diskutiert werden. Also, ich habe gar nichts dagegen, wenn das dann auch offengelegt wird und wenn es Argumente gibt. Und meine Hoffnung wäre natürlich, dass das sich trotzdem mit ästhetischen Argumenten verbindet, weil wie in der Filmkritik man ja immer auch ästhetisch Filme beurteilt oder zumindest mein Ansatz. Da kommen wir eben schon dahin. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen und es gibt auch ganz viele Menschen da draußen, die schauen Filme, wie sie Texte lesen. Also sind sehr themenfixiert. Das scheint mir, das wäre mein Argument, eine Reduktion der Kunstform zu sein, weil das der Film visuell erzählt und durch Bilder. Und ich habe bisher kein Argument gehört.
Ja, ästhetisch.
Ich habe bisher kein Argument gehört, das mich überzeugt hat, zu sagen, so, nee, aber es geht hier, die Geschichte ist so großartig. Das ist halt super, wenn der Film halt aussieht wie Grütze und das nicht in der Form reflektiert. Weil mein Argument wäre dann immer, ja, dann warum hat er kein Buch geschrieben oder warum ein anderes Medium verwendet? Mhm. Das finde ich schon wichtig. Diese Themenfixiertheit führt ja dann auch oft dazu, dass man andere Dinge, die Form dann eben übersieht. Im Dokumentarfilm, ich habe jetzt eben wieder angefangen, vermehrt auch Dokumentarfilme zu schauen und auch sie zu besprechen. Und da ist mir schon aufgefallen, es gibt so Filme, die sehe ich und denke mir, ja, total gut, total super, ja, genau. Da ist es richtig und hier ist es richtig. Und dann ist es ein weiter Schritt, den Film als Film aber zu kritisieren. Weil es erstmal natürlich darum geht, welche Themen werden besprochen. Werden die so besprochen, wie ich mich mit denen identifiziere, weil ich ja auch ein politisches Subjekt bin. Wenn es ein Dokumentarfilm ist, dann werde ich mich wahrscheinlich eher mit einem Film, der meiner Linie entspricht, identifizieren können. Aber einen Film zu bewerten, einen Dokumentarfilm zu bewerten, bedeutet ja auch zu gucken, gibt es etwas in der Montage, in der Art und Weise, wie Bild durch die Bilder erzählt wird, die den Film legitimieren, dass es ihn gibt, und bereichert das etwas. Ein anderes Phänomen, wo man das, glaube ich, merkt, nur um zum Abschluss zu bringen, müssen wir auch gar nicht darüber reden, aber ich vermute, dass es eine ähnliche Tendenz gibt bei Don't Look Up, dem neuen McKay-Film bei Netflix, wo ganz viele Leute den super toll finden. Ja. Wenn man aber, also ich finde, er zerfällt dramaturgisch am Ende und politisch ist er auch nicht so reflektiert, wie getan wird, aber man hört das gerne. Also man sieht das gerne. Aber da müsste man speziell nochmal wirklich dann diskutieren und argumentieren.
Also ich finde, Don't Look Up ist ein Film, der zumindest wie auch die vorangehenden Filme des Regisseurs eine formale Originalität hat. Ne? Also die mag manchmal entgleiten und die mag auch nicht komplett schlüssig sein in diesem Film. Aber das ist ein Film, der sprüht schon gelegentlich vor Ideen.
Total.
Und den habe ich schon mit einem großen Vergnügen gesehen. Also ich sehe auch relativ viele dokumentarische Filme oder, um es mal direkt zu sagen, Dokumentarfilme. Das ist ja ein weites Feld natürlich. Ich sehe auch Filme, die eben viele Grenzen dabei überschreiten. Und das ist auch interessant und gut so. Also Filme, die eigentlich Essay-Filme sind. Und dennoch würde ich mich schwer tun, damit eine Liste, in der Filme wie The Green Knight vorkommen, zu kombinieren mit einer Liste von Dokumentarfilmen, die zum Beispiel nach Prinzipien des Cinema Verité gemacht werden, die einen extremen Minimalismus pflegen und so weiter. Weil diese Filme können mich inhaltlich zum Teil total interessieren. Die können mich sogar emotional berühren, wenn ich einen Bezug zu den Personen oder Thema und so weiter aufbaue. Aber es sind nicht notwendigerweise Filme, die sich formal vergleichen lassen, die sich auf eine Weise der künstlerischen Komplexität messen lassen. Und von daher muss ich erstmal sagen, das ist natürlich auch persönlich an meinem Bezug zum Kino, mit dem ich sozialisiert bin, mit dem ich auch mich immer beschäftigt habe. Ich habe mich immer primär mit Spielfilmen beschäftigt, mit der fiktionalen ästhetischen Form. Ich halte es auch nicht für notwendig, das alles gleichberechtigt zu behandeln und auch gleichberechtigt zu pflegen in der eigenen Arbeit. Ne? Das muss ich ganz klar sagen. Ich halte es auch überhaupt nicht für notwendig, sich gleichberechtigt weltweit über Filme zu informieren, um damit eine möglichst objektive Sicht auf dieses Medium zu bekommen, weil das ist illusorisch. Niemand wird das je schaffen. Ich persönlich bin natürlich offen für jede Form von Hinweisen, Tipps und die auch Bereiche betreffen, mit denen ich mich jetzt nicht speziell beschäftigt habe. Aber ich kann auch jeden verstehen, der jetzt sagt, japanisches Kino, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und da habe ich jetzt aus verschiedenen Gründen keinen Zugang. Ist bei mir halt anders. Aber das ist sehr persönlich. Also es ist sehr persönlich, warum dieses, warum jenes nicht und so weiter. Und das spiegelt sich eben auch in diesen Listen. Und das führt mich wieder zurück zu der These, die ich jetzt schon mehrfach hier formuliert habe. Diese Listen sollen und sagen vor allem etwas über den Ersteller der Liste aus. Und reflektieren eigentlich bestimmte Haltungen zum Kino, zur Filmkunst und im Idealfall eine Selbstreflexion, aber wenn es schlecht läuft, nicht mal das. Und deswegen sind diese Listen für mich von eingeschränktem Interesse.
Und dann kann man noch hinzufügen, es wäre eine gute Diskussionsgrundlage, sich der Kriterien des eigenen Filmschauens gewahr zu werden und dann in einem professionellen Sinne, dass man eben mehr darüber diskutiert. Also zum Beispiel im Hinblick auf den Dokumentarfilm. Dokumentarfilme sind extrem künstlerisch mitunter, sind sehr herausfordernd. Ja. Ich finde, da wird, das liegt auch an den sehr eingebundenen Sendern in der Produktion von Dokumentarfilmen in Deutschland, sie werden oft nur als Themen, als Geschichten, also oder Filme, die mir ein Thema näher bringen sollen, rezipiert. Mhm. Und über Form zu sprechen, über wirklich den Streit auszutragen, wann ist ein Film eigentlich noch ein Dokumentarfilm und wann verlässt er das Dokumentarische? Da gab es ja Momente, auch im letzten Jahr, Lovemobile, dieser Film, der, wo sich dann herausstellte, dass die Regisseurin eben mit Schauspielern Sachen nachinszeniert hat. Und da konnte man natürlich, hätte man auch viel, viel mehr drüben streiten können noch. Diese Diskussion hat ja auch nicht lange gehalten. Ich finde, es wird zu wenig diskutiert. Sachen werden ausgestellt, Artikel werden geschrieben und sofort wieder vergessen. Wir halten den Diskurs über Kunst nicht mehr am Leben, sondern wir konsumieren die Sachen nur noch weg. Und das finde ich schade. Und deswegen ist für mich diese Flut an Listen und in der absoluten Schwundstufe dieses, ich habe das auch bekommen, Spotify, diese Auswertung, was ich wann gesehen habe. Und ich habe das mit großem Interesse, analytischem Interesse geguckt und dachte mir, das ist echt, was soll mir das sagen? Und das ist so hochideologisch auch, wie die dich ansprechen. Du warst total entdeckungsfreudig. Du hast 5 verschiedene Musikgenres entdeckt. Und der Satz kam dann auch an so absurden Stellen, so, du warst total neugierig, du hast 2 Alben von, ich habe 2 Alben, ihr wisst ja gar nicht, was ich sonst noch alles gehört habe. Und beim Film, ich frage mich halt, was ist der Wert? Das ist so, wer hat die längere Filmliste, wer hat noch mehr gesehen? Und wir sollten vielleicht, das ist jetzt provozierend formuliert, aber vielleicht sollten wir alle auch in dieser Branche, in der Filmbranche, dazu zähle ich auch Filmemacherinnen und Kritikerinnen und Filmwissenschaftlerinnen, weniger Filme gucken, aber dafür mehr über die Filme, die wir gesehen haben, dann wirklich sprechen. Das ist ja ein bisschen der Ansatz, den wir haben in den Projektionen. Ich fand das jetzt sehr, sehr inspirierend, über die Listen zu sprechen. Auch weil nochmal klar wird, dass es ein Prozess ist, auch immer wieder sich der eigenen Kriterien gewahr zu werden, die zu behalten und dass man die aber nicht immer hat und die nicht immer stabil sind, sondern sich auch verändern können.
Total. Aber das ist das Prozessuale. Also ich meine, das Prinzip unseres gesamten Projektionen-Podcasts zumindest, jetzt mal die Positionen ausgenommen dabei, ist ja dieses Prozessuale immer wieder herbei, auch in der Diskussion zu berücksichtigen und dann gleichzeitig auch das eigene Denken immer mitzureflektieren, um es weiterzubringen, das Denken über Film und mit Film zugleich. Und das ist ja auch quasi das Ziel und der Wunsch eigentlich, dass zumindest ich mit dem Podcast immer verbunden habe, also oder mehr und mehr eigentlich verbinde. Deswegen ist es ja auch so wertvoll, wenn man Reaktionen, Rückmeldungen bekommt von Hörerinnen und Hörern, die darauf einsteigen und da auch selbst inspiriert sind, da davon auszugehen, in eine Richtung zu mäandern, wenn man so will. Das ist eigentlich das Ziel. Und ich fand es auch sehr wichtig. Wir hatten dieses Thema ja relativ spontan, weil es sich so anbot, ne, in der Listendiskussion aktuell, jetzt aufgenommen. Und ich denke auch, die Listendiskussion wird dann umso interessanter, je selbstreflexiver sie wird und je wichtiger die konkrete Argumentation dieser Beispiele ist und je weiter sie sich vom eigentlichen Geschmacksurteil entfernt. Denn das ist ja im Grunde das Willkürliche und auch das, was eigentlich das Reich der Internet-Trolle betrifft, ja, die dies und das für Scheiße erklären oder sowas, ja. Und wo man denkt, so, ja, was soll's, ja. Und das wäre zu wünschen.
Das ist aber interessant, an dem Punkt noch mal kurz anzusetzen. Wenn man nämlich diesen Diskurs dann beginnen will, also irgendjemand veröffentlicht eine Liste auf Facebook und man ist irritiert, man kann ja auch irritiert sein, warum ist ein Film jetzt da drin und bei mir nicht, oder es kann ja verschiedene Gründe haben und ich spreche das an, dann gibt es schon sehr häufig dieses Argument, naja, ist halt subjektiv, hat mir halt gefallen. Es gibt diesen Rückzug ins Subjektive. Man will das auch dann gar nicht diskutieren. Und das spricht dann schon sehr viel dafür, dass es da sehr die Konstruktion einer eigenen Identität geht, die man dann nämlich attackiert in dem Moment, wo man diese Listen hinterfragt.
Deswegen sind die Leute auch sofort beleidigt dann, die mit dieser Motivation ihre Listen auch veröffentlichen, weil sie sofort einen Teil ihrer Persönlichkeit in Frage gestellt sehen.
Dann kann ich es ja jetzt endlich sagen, mir hat zum Beispiel Dune nicht so gut gefallen. Ich hatte große Probleme.
Du Arschloch.
Ich habe auch deswegen explizit. Oh Mann, es ist aus. Aus zwischen uns.
Nee, mach mal weiter.
Scheiße. Ich habe aber auch nicht, deswegen auch nie drüber geschrieben oder das auch nicht groß kundgetan, weil das sehr, sehr persönliche Dinge sind, dass ich das Gefühl habe, mich interessieren im Moment einfach diese großen Blockbuster nicht. Da passiert bei mir nichts. Und ich fühle mich nicht in der Lage, das dann auch gut einzuordnen. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man mal 2, 3 Schritte zurückgeht und sagt, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich den mit meinen Werkzeugen jetzt fair behandeln würde. Deswegen habe ich darüber nicht geschrieben und auch nicht großartig irgendwo gesagt, der ist schrecklich und furchtbar. Manchmal kann man das ja tun und dann startet eine Diskussion, die wir ja auch noch führen werden, nämlich Paul Verhoeven. Da werden wir über Benedetta sprechen. Da haben wir 2 sehr unterschiedliche Positionen dazu.
Der in vielen Listen übrigens auftaucht. Das ist sehr interessant. Also gerade bei Cinephilen in einer bestimmten Generation. Und was du eben sagtest, da wollte ich auch nämlich sagen, das hat sehr viel mit Generationenerfahrung zu tun, was man aus welchen Gründen möglicherweise präferiert und wo man die Werkzeuge hat und wo man sie nie gekauft hat.
Wichtig ist aber, dass wenn man einen Film auch eben nicht gut findet und den als Enttäuschung wahrnimmt oder sogar als Ärgernis, dass man trotzdem auch über diesen Film auf einer Ebene reden kann, dass man sagt, trotzdem gelingen dem Film ganz viele Dinge. Oder da sehe ich einen Horizont, den er für mich aus den und den Gründen nicht erreicht. Womöglich, und das ist auch durchaus denkbar, gehe ich nach unserer nächsten Episode, die wir noch aufnehmen werden und nach der Diskussion über Benedetta raus und sage, wow, Benedetta ist ein Meisterwerk, ist möglich. Denn die Wahrheit haben wir da ja alle nicht gepachtet. In dem Sinne ist das schon der Ausblick gewesen auf die nächste Episode, die wir dann aufnehmen werden. Das Werk von Paul Verhoeven, von den holländischen Anfängen bis über die amerikanische Phase, die dann wieder in Europa endet und eben mit dem letzten Film Benedetta abschließt. Da bleibt dann von meiner Seite auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer startet ihr gut ins neue Jahr. Ich schaue jetzt Paul Verhoeven Filme. Ciao Markus und tschüss da draußen.
Ja, ich sag dann auch mal tschüss.